Du hast mir nämlich was gelehrt, was ich dann auch durchgezogen habe, ist, dass man als guter Moderator immer gleich anfängt und gleich aufhört mit den gleichen Sätzen.
Eigentlich fast immer, wenn ich Musik höre, entstehen halt tausend Bilder in meinem Kopf. Ich stelle fest, dass Musik ganz generell an Wert verloren hat. Du spielst in einer sehr ordentlichen Lautstärke, so laut, wie du zu Hause nie machen kannst, spielst du dir erstmal deine eigenen Lieblingssongs vor. Und wenn dann andere Leute die auch noch gut finden, ja, aber Schöneres gibt es ja gar nicht.
Tür gelaufen, es steht in dem Aufzug komplett versammelt Metallica in diesem neuen Look und stehen da vor mir und ich habe wirklich gedacht, mich trifft der Schlag.
Ringelstädters Rendezvous. Ein Podcast aus den Bayernwerkstudios in Regensburg. Begegnungen und Gespräche, bei denen wir uns Zeit lassen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ringelstädters Rendezvous aus den Bayernwerkstudios. Heute habe ich mir einen Gast eingeladen, den habe ich mir aus bisschen egoistischen Gründen auf vielen Ebenen eingeladen. Zum ersten mag ich es einfach über Musik zu reden und über dieses Feld von Medien und wie sie sich verändern und auch über Fußball. Und zum anderen kennen wir uns sehr lang und sehen uns viel zu selten. Insofern haben wir gedacht, das passt wunderbar. Herzlich willkommen, Markus Kafka.
Ja, schön. Servus.
Grüß dich. Du weißt, es handelt sich um ein Rendezvous. Auch wenn wir uns schon kennen, tun wir jetzt doch mal kurz so, dass wir uns nicht kennen. Ja. Ich habe dich eingeladen. Wir haben ein Date quasi. Du musst dich kurz vorstellen. Wie würdest du es tun?
Also servus, ich bin der Kafka Markus.
So rum nämlich.
Ja, so rum. Da geht's schon mal los. Und ich freue mich ganz besonders auf mein Rendezvous, mein Date mit einem der charmantesten, blitzbirnigsten, lustigsten Typen, die wo ich kenne.
Sehr gut. Der Druck liegt jetzt bei mir, das hast du gut gemacht, alter Profi. Und ich habe für dich ein Geschenk dabei. Du kriegst ein Geschenk. Das ist, seitdem wir den Podcast machen, und das ist jetzt echt schon lang, das mit Abstand aufwendigste Geschenk in der Verpackung gewesen. Es ist nämlich sehr groß. Ich sehe schon in deinem Gesicht, scheiße, wie soll ich das heute transportieren? Wir schicken es dir zur Not auch zu. Du darfst es jetzt aufmachen und dann bin ich total gespannt, ob du ansatzweise draufkommen wirst, warum ich es dir geschenkt habe. Es ist ein sehr persönliches Geschenk.
Bin ich sehr gespannt. Also mal für die Hörerinnen und Hörer draußen, das ist etwas Stockähnliches.
Ja,
also
sehr so gut.
1,20, 30 ungefähr lang. Mein erster Gedanke war sauber, das passt genau nicht in Zug.
Zumindest wird man halt von der Polizei gebeten.
Ja, wer solche Sachen mit in Zug nimmt, der wird schon mal gleich blöd aufgeschaut.
Du kannst es einfach.
Ich reiß jetzt brutal
bitte, bitte, auf, bitte, bitte.
Obwohl es so schwer eingewickelt ist, gleich mehrfach.
Mehrfach eingewickelt von unserer lieben Kathi, die hat das gemacht, weil ich habe zwar das Geschenk besorgt, bin aber ein wahnsinnig schlechter Einpacker.
Ah, da schau her. Es ist ein Billard, wie sagt man, Kö. Ein Billardstecker.
Ein Billardstecker?
Oh, wie soll ich
hast
jetzt?
Hast du einen?
Also, du meinst einen Tisch?
Ne, überhaupt. Hast du einen Billardkö selber?
Nee.
Kannst du dir ungefähr denken, warum ich dir das schenke?
Also wenn du mir jetzt einen Kickertisch hingestellt hättest, hätte ich sofort gewusst, weil da bin ich Profi. Habe ich auch schon oft gesagt, dass ich im Kicker nicht so schlecht bin. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal gesagt habe, wie schlecht ich beim Billard bin.
Es geht gar nicht darum, ob du es kannst oder nicht kannst, sondern es geht darum, dass ich glaube, es war 1990 oder 91. Wann bist du zu MTV gekommen?
Zu MTV, 2000 erst.
Aber zu Viva?
95.
Okay, dann war es wahrscheinlich 93, 94. Da haben wir uns getroffen in München.
Ja.
Und waren im Schelling-Salon.
Das weiß ich noch.
Das weißt du noch.
Ja.
Und im Schelling-Salon, den verbinde ich eben mit Billardtischen, die da stehen, wo Menschen Billard spielen.
Ja, die stehen da.
Genau. Und deswegen habe ich habe mich einfach erinnert an unser damaliges Treffen, weil das für mich ein sehr entscheidendes Treffen war.
Inwiefern?
Weil du dann nämlich nach unserem Treffen bist du nach Köln gefahren, unmittelbar danach. Und da ging es eben um, dass du zu Viva gehst oder nicht. Das war gerade so der Anfang, dass du da reinrutscht.
Ah.
Und ich war gerade so Mitte, Ende Studium und habe so überlegt, ob ich das auch machen will und bin so zum Radio. Und das hat mich total inspiriert und wir haben da viel drüber geredet. Du warst wahnsinnig aufgeregt zu der Zeit, weil das eben gerade anstand und du eben nach Köln gefahren bist und so. Und deswegen verbinde ich mit diesem Treffen immer noch sehr viel in meiner Biografie.
Ah, das ist ja ganz zauberhaft. Siehst du das? Ich habe wahrscheinlich, weil ich so aufgeregt war, dass wir uns treffen und dass ich dann kurz darauf nach Köln dann auch noch, wahrscheinlich war das da schon so auf den letzten Metern, weil das war ja, als ich 94 in München gewohnt habe und bei Metal Hammer gearbeitet habe.
Genau.
Ja, dann musste es irgendwann so, ja, früher 95 genau. Oder so gewesen sein.
Ende 94, Anfang 95 muss das gewesen sein.
Ja, weil kurz darauf habe ich dann bei Viva angefangen, die Metal-Sendung zu moderieren dann.
Deswegen ein Billard.
Aber das ist wirklich ganz, ganz bezaubernd, dass du dich da so noch dran erinnerst und so Bilder auch noch im Kopf hast.
Total, und auch ich habe auch diesen Geruch vom Schelling-Salon. Das ist immer noch so, manchmal gehe ich rein und muss eigentlich immer dran denken, dass, weil ich war das erste Mal quasi mit dir drin.
Ach so?
Ich war da vorher nicht drin. Lustig. Dass du zu mir auf der Straße gesagt hast, kennst du den Schelling-Salon? Und ich habe natürlich gesagt, klar, kannte ihn aber nicht.
Ach.
Seitdem, immer wenn ich da reingehe oder vorbeigehe, muss ich echt an dich denken.
Mensch, ja, dann müssen wir eigentlich mal wieder hier.
Dann machen wir doch das mal.
Ja.
Lieber Markus, ich freue mich sehr, dass du da bist und ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch vielleicht mal ganz woanders anfangen, als deine Gespräche normalerweise immer anfangen, weil ich habe immer das Gefühl, immer wenn ich dich irgendwo sehe, du wirst reingeschmissen in irgendein Thema, das gerade ansteht, ist es Depeche Mode, ist es irgendwas anderes, ist es immer irgendwas mit Musik. Mich wird aber halt mal ganz anders interessieren, wie kamst du eigentlich, also ich habe so ein Bild von meinem Jugendkinderzimmer, sage ich jetzt mal, wo ich da drin saß und es hat mich zur Rockmusik verschlagen. Bei mir war es Pink Floyd, ich glaube Dark Side of the Moon und ich saß da und dachte mir, oh je, ich glaube, alles, was alle anderen Leute mit meinem Leben vorhatten, wird wohl nichts werden, weil es gibt eine Erweckung. Gab es das bei dir und wenn ja, weißt du sie noch?
Ja, also ich, wie jeder kleine Junge, wollte ich natürlich erstmal Fußballer werden. Deswegen habe
Warst du gut?
Ja, schon ganz okay. Also so klassischer Siemer, schnell, wendig, zwar nicht besonders kopfballstark bei 1,37 Meter Körpergröße, aber das war so der erste Traum, aber dann habe ich schon relativ schnell gemerkt, ich hatte da auch so ein kleines körperliches Handicap, dass das eher nichts wird. Und deswegen habe ich eigentlich mit 12 schon angefangen, spätestens, also Ende der 70er auf jeden Fall, Songs im Radio mitzuschneiden, Mixtapes zu machen und so. Und
diese Bewegung,
ja,
Zeigefinger, Mittelfinger, genau. Play und Record gleichzeitig.
Genau. Und ich habe gemerkt, dass ich halt für Musik total brenne, dass das so irgendwas mit mir macht, dass ich gar nicht so wirklich checke, so klein wie ich damals noch war. Und dann kam, da war ich ungefähr so 13, 14, kam von Visage Fade to Grey raus. Und als ich den Song gehört habe und dann in einer der ersten Sendungen, die es überhaupt gab, in denen Musikvideos liefen, die kamen im dritten Programm, Bayerischen Rundfunk, habe ich dann auch noch das Video gesehen. Und das war ja für damalige Verhältnisse bahnbrechend, so richtig mit krassen Trickaufnahmen und die Leute, wie sie aussahen, hier Steve Strange und die Band. Und da hatte ich meinen Erweckungsmoment und habe mir gedacht so, okay, das ist es, worauf ich die ganze Zeit schon gewartet habe und es nicht wusste. Und das ist wirklich, ich hatte das Gefühl, dass der Song nur für mich und für niemanden sonst auf der Welt gemacht ist. Und der hat wirklich, der hat mich so berührt und das war der Anfang von allem. Da habe ich dann wirklich wie besessen erstmal so die ganze Synthie-Pop-Geschichte irgendwie durchgearbeitet, bin dann irgendwann mal bei Depeche Mode und Cure und schließlich bei so Goth-Sachen gelandet, aber das war der Moment, da ging alles los.
Das war eine hast du es leidenschaftlich verstanden, dass das was ist, was dich dein Leben, was dich auch trägt, so als Mensch, oder war das nur so quasi, jetzt habe ich was erlebt, was ich vorher einfach noch nicht erlebt habe?
Also erstmal denkt man so ganz unschuldig, ja, das ist doch jetzt ein schönes Hobby, sich mit Musik zu beschäftigen. Das war ja auch so die klassische Bezeichnung für, wenn man sich für Musik interessiert, hat man ein Hobby. Mhm. Und bei mir hatte ich aber schon sehr bald das Gefühl, dass das mehr ist. Und ich habe dann auch ganz schnell angefangen, ja, so Musikzeitschriften zu lesen, selbst für die Schülerzeitung so kleine Artikel zu schreiben. Also die Beschäftigung ging schon sehr früh weit über ein reines Hobby hinaus. Und dass es dann irgendwann mal mein Beruf werden würde, das hat lang gedauert, bis ich da so auf den Trichter gekommen bin. Aber was Musik mit mir gemacht hat, war von Anfang an anders als beim durchschnittlichen Musikkonsumenten.
Nämlich was?
Dass ich gemerkt habe, dass ich kann mich in die Musik flüchten. Mhm. Die bereitet mir Freude, die spendet mir Trost, je nach Verfassung, in der ich bin. Die rührt mich teilweise zu Tränen. Ich kann Aggressionen abbauen. Also eigentlich hatte ich permanent einen Therapeuten an meiner Seite in Form von Musik. Und naja, dass Musik mich so, dass es so einnehmend war und dass ich so alles, was in meinem Leben passiert ist, irgendwie drauf projizieren konnte und immer eine Möglichkeit hatte, mich in diese Welt zu flüchten. Das war so ein Riesengeschenk für mich, vor allen Dingen so in der Pubertät, wenn man nicht so weiß, wohin mit sich, und dann gibt es immer Stress mit den Eltern, und mein Kinderzimmer war in unserem ausgebauten Dachgeschoss, und dann bin ich nach oben gegangen, habe Kopfhörer aufgesetzt und die Welt war wieder in Ordnung mit einem Schlag.
Wenn du jetzt, das machen wir einen Riesensprung, nämlich zu jetzt, wenn du jetzt dich mit Musik beschäftigst, was du ja immer noch machst, und ist es immer noch, hat es das immer noch?
Ja. Also obwohl ich jetzt ja, jetzt lass mich mal überlegen, ich habe mit 19 angefangen im Radio zu moderieren, glaube ich. Also ich bin seit fast 40 Jahren, beschäftige ich mich beruflich mit Musik, und trotzdem hat dieses Brennen dafür, so das, was mit Musik mit mir macht, sich nicht verändert. Also klar, ich bin natürlich, ich war so ein bisschen zweigleisig, weil ich mich auch beruflich mit Musik beschäftige, die ich privat vielleicht nicht so viel höre.
Ja. Also da ist ja quasi eine Professionalisierung,
klar,
kann man also sagen. So.
Man hört dann Songs unter gewissen Kriterien. Aber trotzdem, wenn es um die Quintessenz geht, was Musik mit mir macht, dann hat sich in all dieser Zeit nichts verändert. Musik rührt mich immer noch zu Tränen.
Hast du diese Momente, wo du, ich hatte vor kurzem so einen Moment, da war ich in Wien in der U-Bahn und habe Kopfhörer drin gehabt und habe so gemerkt, jetzt sitze ich da wie mit 16, als ich im Bus gesessen bin nach Straubing. Also ich hatte wirklich so total, ich habe was Neues gehört, ich kannte das nicht und war total, wieder so total on fire, so als ein Ganzer quasi.
Ja.
Hast du diese Momente, das passiert mir aber nicht mehr so oft, ich habe festgestellt, das ist was man, was ich mitkriegen muss. Also ich brauche die Muse dafür, ich brauche irgendwie so einen komischen Raum wie so eine U-Bahn, dass ich, wo ich auch, wo ich nicht wohne, wo alles ein bisschen neu ist, wo ich so in diesem, wie ein 16-Jähriger quasi mich fühle. Mhm. Also ich brauche das drumherum auch. Brauchst du das auch oder hast du so deine Routinen, dass du sagst, ich gehe jetzt, setz mich jetzt hin und höre einfach nur Musik und gehe in alle Emotionen, die da kommen?
Die habe ich. Also vielleicht nicht mehr so viele und so oft wie noch vor 20, 30 Jahren, aber es ist auch wirklich so, dass wenn, ich höre zum Beispiel beim Sport machen, höre ich Musik. Und wenn dann so ganz bestimmte Songs kommen, dann höre ich auf dem Hometrainer zu treten und konzentriere mich 4 Minuten lang auf diesen Song. Und manchmal, eigentlich fast immer, wenn ich Musik höre, entstehen halt 1000 Bilder in meinem Kopf. Und wenn ich instrumentale Musik höre, dann verbinde ich also diese Musik immer mit den Bildern in meinem Kopf und da entstehen dann so komplette Geschichten. Mhm. Und wenn ich Musik mit Text höre, dann achte ich auf den Text und auch da entsteht dann wieder was draus. Also ich kann Musik nur schwer so nebenbei hören. Mhm. Da ist dann immer volle Konzentration angesagt. Und wenn dann so Momente kommen, dann weiß ich halt, ich bin halt immer noch der Nerd, der ich so mit 13, 14, 15, 16 war. Und ich freue mich auch immer wie ein kleines Kind, wenn ich neue Sachen entdecke, die mich total vom Hocker hauen. Und vor allen Dingen, wenn ich die vor allen anderen noch entdecke.
Ja, findest du nett auch, weil wir ja, wir werden später sicher noch über diese Komplettveränderung von diesem Musikgeschäft reden und von diesem, ja, von der Herstellung von Musik, von der Adaption von Musik. Es hat sich alles komplett verändert. Aber wenn du es dir jetzt so anschaust, wie du es gerade erzählt hast, hat sich also für dich dein Umgang mit Musik eigentlich nicht verändert?
Für mich privat? Nee, hat er nicht.
Okay. Und hast du so eine Zeit gehabt, wo du so viel Musik um dich rum hattest, dass du auch gesagt hast, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Mucke?
So explizit habe ich das nie gedacht oder gesagt, aber es gab wirklich so um 2006, 7, 8, 9 um den Dreh, da gab es mal so eine kleine Delle bei mir, da habe ich über einen wirklich außergewöhnlich langen Zeitraum nichts gefunden, was mich so richtig geflasht hat.
Okay.
Ich hatte das Gefühl, dass ich Gitarrenmusik, so Indie-Rock hatte ich so ein bisschen über, weil ich es nicht mehr ertragen habe, dass mich ständig jemand voll singt und dass diese 4 Minuten komplett formatiert immer so auf mich zuballern. Und habe dann auch immer schon seit Ende der 90er so Techno und elektronische Musik gehört. Und trotzdem dann nur Elektronik zu hören, das hat mir auch nicht getaugt. Und dann kamen zum richtigen Zeitpunkt so 2, 3 Alben raus, die ich halt total gefeiert habe und die mich dann wieder lieben lassen haben. Mhm. So.
Welche waren das, weißt du noch?
Also es war Untrue, das 2. Album von Burial und später dann XX, das Debütalbum von The XX. Mhm. Und das Geheimnis bei beiden Platten war, dass die sich Zeit genommen haben, auch mal Stille ertragen haben, auch mal Songs, die sehr, sehr lang sind. Und das war vielleicht der Schlüssel, dass es eben nicht klang wie alles andere in den Jahren zuvor. Und dass man halt einfach mal Mut zur Stille hatte. Und ab dem Zeitpunkt, da hat sich ja dann auch viel geändert, ja, irgendwann kam da auch dann Streaming auf und so und Social Media und so. Und da war genau diese Phase dann endlich abgeschlossen, in der ich mir gedacht habe, so richtig geil ist es nicht mehr.
Ich würde jetzt gerne nochmal zurückgehen, dahin quasi vom Schelling-Salon raus. Gehst du zum Bahnhof, fast nach Köln. Und kommst zu Viva. Das war damals eine Revolution.
Ja.
Es war die Vermischung aus Ton und Bild. Also man hatte plötzlich nicht nur diesen Song, sondern man hat Bilder geliebt. Also man konnte sich seine Bilder eigentlich nicht mehr nur selber machen, sondern plötzlich gab es ein vorgefertigtes Bild, das aber wieder neue Bilder produziert hat. Bei mir war es zumindest so. Also die ersten wirklichen Videos, die einem geflasht haben, die weiß ich heute noch, wie die
gehen. Was war das bei dir?
Sledgehammer zum Beispiel ist ein Video. Ja. Das kann ich, obwohl ich wahnsinnig schlecht bin in sowas, aber ich könnte wahrscheinlich jeden 5., 6. Frame kann ich dir ungefähr sagen, was da vorkommt.
Ja.
Oder natürlich Thriller, weiß ich noch genau, diese Premiere, wo dann wirklich die halbe Welt stillgestanden ist, weil dieses 14-Minuten-Werk irgendwie das erste Mal gezeigt
wurde. Gab es eine Sondersendung, ne?
Ja, genau.
Ab 22 Uhr.
Oder was für mich auch eines der krassesten Musikvideos ist, obwohl ich sie vor kurzem mal wieder gesehen habe und mir gedacht habe, boah krass, das ist schon echt ganz schön auf die Mütze, ist November Rain von Guns N' Roses.
Oh,
dieses mit der Kirche und dem Slash, der das Solo spielt, also völlig drüber von allem, was eigentlich geht.
Die 90er, da ging
aber,
es ja.
Aber da hat man das so, also sprich, du bist da rein und du warst nicht nur Konsument oder einer, der in Zeitschriften drüber geschrieben hat, sondern du hast jetzt moderiert, hast einen Style für dich entdecken müssen, wie man das macht. Hast du da Vorbilder gehabt eigentlich? Warst du so in diesen, damals war ja England, sag ich jetzt mal, wahrscheinlich am meisten vorn dran mit diesen Dingen. Hast du das viel geschaut vorher und warst du da so drin oder hast du dir das?
Ich hatte erst ab 1994 Kabelfernsehen in meiner Wohnung und da habe ich dann aber gleich von 0 auf 100 MTV gesuchtet. Und fand da Ray Cokes natürlich super, klar, wie so alle, Steve Blame, aber MTV News, Paul King. Und ich fand aber MTV so als Gesamtkunstwerk einfach sehr, sehr inspirierend. Und da hatte ich wirklich schon ein Jahr lang MTV geguckt und habe immer noch nicht im Traum dran gedacht, dass ich sowas auch mal machen könnte, vor einer Kamera stehen und über Musik reden. Für mich war das vollkommen okay, im Print zu sein und davor war ich ja auch schon ein paar Jahre beim Radio. Und das hat mich total ausgefüllt, da über Musik zu reden und zu schreiben. Und dass ich dann vor einer Kamera gelandet bin, das war ja mehr oder weniger ja, wie soll ich es beschreiben? Also ich habe halt meine Sachen geschrieben beim Metal Hammer und der Metal Hammer hatte ja eine Kooperation für die Metal-Sendung mit Viva. Und dann haben die halt irgendwann einen neuen Moderator gesucht und denen sind halt meine Artikel aufgefallen. Und dann haben die mich gefragt, ob ich nicht das, was ich da mal schreibe, so schreibe, mal von der Kamera erzählen möchte. Und da habe ich gesagt, naja, weiß nicht. Also bin eigentlich ganz froh hier und auch ganz happy damit, dass die Leute mein Gesicht nicht kennen. Und dann meinten die, ja, probier's halt einfach mal aus. Wenn dir das gefällt, dann reden wir da nochmal drüber. Wenn nicht, dann hast du es wenigstens mal ausprobiert. Und dann habe ich das halt gemacht und mich vor eine Kamera gestellt und habe mich selber gewundert, wie leicht mir das gefallen ist. Da hat die Radioerfahrung natürlich viel geholfen. Und auch der Umstand, dass ich mich eben nicht verstellen musste vor der Kamera. Also ich war so ein bisschen in meinem natürlichen Habitat. Ich konnte über Rockmusik, über Metal reden. Da musste ich mir noch nicht mal irgendwie Texte schreiben dafür. Da konnte ich einfach so aus der Hüfte raus irgendwas erzählen.
Und es war allgemein halt auch eine Aufbruchszeit, oder? Wo jetzt nicht so so eine schwere Professionalisierung schon drauf lag auf dem ganzen Ding, oder? Das ist, glaube ich, schon ein Punkt.
Man konnte einfach so sein, wie man ist vor der Kamera. Und das hat mir sehr geholfen, dass es da eben nicht schon so eine gewisse Vorformatierung gab. So, wie muss man sich hinstellen? Was darf man nicht sagen? Was muss man sagen? Gar nichts. Und die haben mich einfach vor die Kamera geschoben und dann jetzt erzähl mal. Das habe ich dann gemacht. Und im Prinzip mache ich das bis heute, dass ich einfach vor einer Kamera ich selbst bin. Das ist ein Riesengeschenk, dass ich das in all den Jahren auch sein durfte. Und damals war es halt so, dass ich mir gedacht habe, das ist ja geil, jetzt muss ich nicht mehr so umständlich tippen, weil ich konnte nur mit zwei Fingern tippen. So, jetzt erzähle ich jetzt einfach in die Kamera.
Es ist weg.
Ja.
Aber das hat ja bestimmt dein Leben total verändert, oder? Also du sagst ja selber, du warst eigentlich jemand, ich empfinde dich heute noch so. Ich finde dich nicht, was eher selten ist in diesem Präsentationsgewerbe, gibt es jetzt nicht so viel, die so die nicht so auf die Kacke hauen. Du bist einfach jemand, der immer gleich entspannt wirkt, zumindest. Also man hat bei dir nicht das Gefühl, dass das Ego dich dahin getrieben hat, glaube ich so. Das will ich, glaube ich, sagen. Aber das hat aber doch dann dein Leben radikal verändert. Auf einmal kannte dich ja jeder. Das ging ja total schnell. Oder zumindest erstmal in der Metal-Szene und dann später natürlich.
Das war vielleicht entscheidend, dass ich nicht sofort von 0 auf 100 im Mainstream für 500.000 Leute oder noch mehr moderiert habe, sondern dass ich mit einem Genre-Magazin anfangen konnte. Und Metal, ja, also die Szene ist schon relativ groß. Allerdings reden wir halt über eine nicht kommerzielle Musik. Das heißt, die Leute, die sich für Metal interessieren, Metal hören, das sind Musikfans, genauso wie ich einer bin. Und deswegen hat es nicht so dieses von oben nach unten, sondern es passiert alles auf Augenhöhe. Und deswegen hatte ich auch überhaupt nicht das Gefühl, dass ich da jetzt, nur weil ich im Fernsehen bin, plötzlich auf einem anderen Level bin. Gar nicht. Wenn mich die Leute erkannt haben, ging es eigentlich in den Gesprächen immer um Musik. Und ich konnte mich ja so langsam erst also bis zu MTV vorarbeiten, weil da habe ich erstmal 2 Jahre diese Metal-Sendung gemacht, dann bin ich zu Viva 2 gewechselt, auch sehr, sehr undergroundig, habe da ein Indie-Rock-Magazin gemacht, auch für eine sehr überschaubare Klientel, auch alles Musikfans, das heißt die Leute, die mich da zur Notiz genommen haben von mir, selbst wenn ich draußen unterwegs war, ging immer Musik, da wollte nie jemand einfach nur ein Selfie, weil ich im Fernsehen bin oder so, oder ein Autogramm. Die wollten alle immer über Musik reden. Naja, und dann halt, als ich 2000 zu MTV gekommen bin, da ging es dann schon schnell. Also so nicht von heute auf morgen, dass halt wirklich alle mich erkannt haben, alle zwischen 14 und 40.
Ja.
Weil dieses Jahr wirklich alle geguckt haben, MTV, und gut, ich hatte da schon 5 Jahre Vorlauf im Fernsehen, konnte mich so ein bisschen dran gewöhnen, dass mein Gesicht bekannt ist. Aber nachdem ich so das erste Jahr bei MTV war und dann gab es auch noch so eine riesen Kampagne zu den MTV News, so bundesweite Bauzaunplakatierung und Fernsehspots, alles Mögliche. Und das hat schon noch so einen krassen Boost gegeben. Und ich weiß noch, da hat mich eine Ex-Freundin hat mir geschrieben, mit der ging es nicht so hundertprozentig super auseinander. Und dann hat sie gemeint, du jetzt langsam, ich muss
dich überall anschauen.
Jeden Tag schaue ich vom Frühstück aus rüber zum Bauzaun und muss deine Fresse sehen. Ja, sorry. Aber das war schon krass, dass er halt jetzt plötzlich auch Leute, die sich nicht vordergründig eben für Musik interessieren, sondern für die erstmal es darum geht, dass da jemand prominenter aus dem Fernsehen ist. Und dann gab es Zeiten, da sind mir Schulklassen gefolgt, wenn die mich in der Stadt erkannt haben. Und ich wollte halt einfach nur irgendwo reingehen, mal schnell eine Hose und Socken kaufen. Und dann sind die mir halt nach. Und ich bin mit dem Zeug in die Umkleidekabine. Und weil ich mich da nicht richtig gesehen habe, dann bin ich raus und habe da mir in den Spiegel geguckt, um zu schauen, wie die Hose sitzt. Die war viel zu lang, sah komplett scheiße aus. Und dann habe ich halt Strumpfsockert mit viel zu langer, schlecht sitzender Hose erstmal 30 Fotos gemacht.
War es aber wahrscheinlich schon wieder eine Style-Ikone, als Style-Ikone durchgegangen. Das brauche ich jetzt auch. Ja, brauche jetzt auch diese scheiße Hose.
Ja.
Also, das Krasse ist ja, dass genau die Jahre, die du jetzt ansprichst, also so der Millennium-Wechsel quasi, war ja der totale Hype eben von MTV. Es war der totale Hype von Popmusik allgemein.
Ja.
Also so dieses, plötzlich wurde das ein, ja, wirklich, also das ist eigentlich, was Pop ist, nämlich richtig groß, richtig immer da, richtig für alle wichtig. Und was ich mich manchmal frage, weil wir jetzt wo ganz woanders so sind, mit diesem Business, hat irgendjemand damals eigentlich mal drüber geredet und hat gesagt, hey, ich glaube, das ist jetzt nur ein paar Jahre so und dann wird das auch vorbei sein? Oder war das so ein Grundgefühl, dass so ist es jetzt und so bleibt es jetzt? Weil das ist ja schon erstaunlich, dass es halt einfach auch wirklich weg ist.
Ja, sehr gute Frage. Also ich glaube, auf dem Zenit des Ganzen, da würde ich jetzt mal Musikfernsehen, die fettesten Jahre, sagen wir mal 95 bis 2006, 2007 so um den Dreh.
Die 10 Jahre, ja.
Die gut 10 Jahre. Ich glaube, alle, die da beteiligt waren, aktiv oder auch nicht aktiv, dachten eine Zeit lang schon, das geht für immer so weiter. Dann scheidet man irgendwann aus Altersgründen aus, aber so, dann reiten andere die Welle. Aber man konnte sich eine Zeit lang, glaube ich, gar nicht vorstellen, dass sich die Musikindustrie und überhaupt Medien so krass verändern, dass halt irgendwann mal Ende Gelände war. Wobei, also man hat dann schon, als dieses Internet kam.
Dieses Internet?
Ja, dann. Und vor allen
ist
Dingen.
Ist ja immer noch da.
Ja, das ist immer noch
aber
da.
Aber das kann man sich auch nicht vorstellen, dass das vielleicht irgendwann wieder weg ist.
Nee, gleiches Ding.
Kann also, aber auch sein.
Könnte theoretisch auch sein. Dann gibt es einen neuen heißen Scheiß. Aber da wusste man schon, okay, jetzt kommt da dieses YouTube und jetzt haben die Leute allmählich die Möglichkeit, so auf ruckelfreien Internetempfang und.
Immer 56K
ja.
Modem.
Fiep, fiep. Da war schon klar, dass wenn man Musikvideos 24/7 gucken kann und auch die man möchte, das könnte irgendwann mal Auswirkungen haben.
Aber erstaunlich ist doch, weil das kann man so sehen, weil man es jetzt weiß, wie es ausgegangen ist. Auf der anderen Seite denke ich mir, natürlich ist aber Fernsehen als grundsätzlich ist ja auch noch da. Also
ja.
Da gibt es ja auch die Möglichkeit, Mediathek, es gibt auch alles Mögliche an ja, da braucht man auch keinen Moderator eigentlich mehr. Und trotzdem braucht es irgendwie diesen Bezug scheinbar für viele Menschen noch, ja. Dass da einer steht und mir das erzählt oder eine Gameshow macht oder was weiß ich, ein Quiz. Aber bei diesem Musikfernsehen war es dann irgendwann so, okay, dann ich brauche euch Leute dann gar nicht. Genau das, was du gerade beschrieben hast, dass es für mich zum Beispiel war das so, dass wenn ich mir Musikshows angeschaut habe bei MTV, dann waren da Typen, die haben sich wo ausgekannt, wo ich mich vielleicht gar nicht so ausgekannt habe. Und der war für mich total wichtig. Und dass man darauf so verzichtet hat, dass man gesagt hat, nee, egal, ich brauche auch keine Expertise mehr in Sachen Musik, ich mache das jetzt einfach selber mit meinem YouTube-Geklicke.
Ja.
Das verstehe ich tatsächlich bis heute nicht.
Ja, das ist so dieser krasse Wandel der Zeit, dass man Dinge jetzt ganz anders konsumiert, viel schneller und ohne irgendeinen Überbau, sondern du bist im Prinzip so dein eigenes kleines Medienunternehmen. Und der Algorithmus kuratiert das für dich.
Ja.
Das konnte man sich eine Zeit lang wirklich nicht vorstellen, dass es irgendwann mal dazu kommen würde.
Ja, aber die, was mich interessiert, woran glaubst du, dass es liegt, dass wir, ist die, auf was ich raus will, ist die Musik als solches einfach so stark, das wäre ja der positive Ansatz, dass man sagt, Hauptsache das bleibt mir, ich brauche das andere, also es gewinnt quasi die Musik gegen die Vermittlung.
Ja.
Ist es deswegen so passiert oder ist es so passiert, weil sich das auch irgendwie totgelaufen hat? Also dass man so, dass jeder dann, also ich finde, es gab ja so einen Moment beim Musikfernsehen, wo dann alles erzählt war. Ja. Es hat jeder gewusst, wie ein Nightliner von innen ausschaut, weil es diese Musikdokus gab, wo jetzt plötzlich jeder gewusst hat, wie leben Stars, wie steigen die aus einem Nightliner aus. Ja. Es war die ganze Magie des Drumherums, quasi des Rockstar-Lebens, war erzählt und jeder wusste das.
Ja.
Und ist, kann das sein, dass es praktisch kulturhistorisch einfach an einem Punkt war, da haben wir gesagt, jetzt wissen wir alles, dann gab es auch noch diese, wie die dann gewohnt haben, weiß ich noch, die, wie ist diese Sendung, glaube ich,
Crips.
Crips, genau. Ja. Also es war so alles durcherzählt. Dass es dann vielleicht fast logischerweise wieder zurückgefallen ist, nur auf die Musik und ein eigenes Medienunternehmen, wie du es beschreibst.
Na, ich glaube, dass es so eine Mischung aus mehreren Dingen war. Zum einen, klar, ist bestimmt was dran, dass einfach Sachen auserzählt waren. Und das dann so einhergehend mit den technologischen Veränderungen hat dann dazu geführt, dass Musikfernsehen hatte eben so dieses popkulturelle, zeitlich begrenzte Fenster. Und da war dann relativ schnell klar, dass es ein Auslaufmodell ist, dass die Gesellschaft und auch die Musikszene sich in eine Richtung entwickelt, da hat dann Musikfernsehen in der klassischen Form einfach keinen Platz mehr, interessiert auch keinen mehr.
Findest du es eigentlich schade, also dass es das so nicht mehr gibt?
Also ich bin grundsätzlich immer schon mein ganzes Leben lang ein vorwärtsdenkender Mensch gewesen und ich begrüße neue Dinge. Ganz grundsätzlich erstmal. Und was Musikfernsehen betrifft, also ich finde es nicht traurig, dass es das nicht mehr gibt. Ich habe vielmehr eine große Dankbarkeit dafür, dass ich die prägenden Jahre des Musikfernsehens aktiv erleben und mitgestalten durfte. Mhm. Wenn ich überhaupt irgendwas schade finde, und also das soll jetzt um Gottes Willen nicht kulturpessimistisch klingen, aber ich stelle fest, dass Musik ganz generell an Wert verloren hat. Mhm. Das finde ich schade. Also ich stelle zunehmend fest, dass es nicht mehr so wirklich interessant ist, wer hinter dieser Musik steht. Die muss mir nur eine gute Zeit verschaffen und also ich entscheide mich für irgendeine Playlist. Wenn da was Geiles kommt, dann höre ich mir das an, aber bitteschön, dann muss dieser Song auch nach spätestens 3 Sekunden auch zur Sache kommen und nicht irgendwie 2 Minuten mit irgendeinem Nerv-Intro mir die Zeit stehlen.
Mit Musik nämlich.
Ja, mit Musik nämlich. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn man für sich beschlossen hat, dass einem das reicht. Wer bin ich, mich dann dahin zu stellen und zu sagen, nee, das reicht nicht. Aber trotzdem darf ich es schade finden, dass Musik eher so sehr schablonhaft geworden ist inzwischen. Also ich rede jetzt hier total von Mainstream und Charts und so. Dass es Gegenbewegungen gibt, dass es nach wie vor ganz viele tolle Alternativen gibt, vollkommen klar. Aber jetzt mal so generell eine Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, dass es nicht nur Musik, sondern Kunst, Kultur scheint immer weniger wert zu sein.
Ich finde, dass man das, ich bin da gerade voll drin, weil ja gerade ein neues Album, wenn man das macht,
Album, da geht's da schon los.
Ja, es ist wahrscheinlich das letzte Album, das ich machen werde in meinem Leben, was ein komisches Gefühl ist, weil ich habe schon echt viele gemacht und fand immer den Vorgang quasi das Heiligtum meines Künstlerdaseins, dass ich irgendwie einen Zeitraum meines Schaffens und die Wellenbewegung von Kreativität in ein Werk packe und sage, das ist jetzt quasi die letzten 1,5 Jahre oder 2 Jahre, die stelle ich zur Disposition und da ist eben alles drin und man erzählt doch eine kleine Geschichte, zumindest seine Geschichte in diesen 10, 11, 12, 13 Liedern, keine Ahnung. Und dass ich feststelle, das ist jetzt auch eine Kultur pessimistisch, aber es ist einfach eine Tatsache, dass dieses dass all diese Investitionen, man geht in ein Studio, man macht es mit dem gleichen Aufwand wie vor 20 Jahren und weiß aber vorher schon, dass das ein Marketingprodukt ist und kein Geschäftsmodell quasi. Nee,
ja.
So, das ist total seltsam, dass man vorher schon weiß, dass das gar nicht mehr geht. Also selbst wenn du richtig drin im Business und groß bist und jeder kennt dich, ist es fast nicht möglich, das zu refinanzieren quasi.
Ja.
Und das sage ich jetzt nicht wegen der Kohle, sondern weil hinter diesem Geld und diesem Einsatz steckt ja ein Wert.
Mhm.
Und da habe ich das Gefühl, denn der interessiert wirklich jetzt mal nimmer viele Leute, sondern es ist halt da, weil es ist eh so viel da. Bitteschön, wenn du auch was dazu beitragen möchtest, zu den 100 Milliarden Kilobyte, die irgendwie bei Spotify lagern, dann tu es halt.
Ja.
Aber ich erkenne den als Konsument quasi den Wert gar nicht mehr. Er interessiert mich nicht mehr.
Nee.
Ich muss jetzt gerade, also vorhin hatte ich da dran gedacht, als wir über die Hochzeiten des Musikfernsehens gesprochen haben, musste ich an ein Erlebnis denken, und zwar, es gab ja in Köln die legendäre Popcom.
Ja.
Und da war ich natürlich mal oder immer wieder mal, und da habe ich ein Erlebnis gehabt, und zwar bin ich zu dem Aufzug gegangen in diesem Hotel, wo alle waren. Das Hyatt oder irgend so ein.
Genau, ja.
Genau. Und dann waren da natürlich alle, und ich war wahnsinnig aufgeregt, weil ständig irgendwelche Stars meines Lebens ständig völlig normal beim Frühstücken waren oder sonst was. Und dann war das die Zeit, wo die Hardrock-Band Metallica ihren Look verändert hatte, wenn du dich erinnern kannst.
Ja, mit Anzügen, kurze Haare.
Genau, und auf diese schwarzen Klamotten und kurze Haare.
Ja.
Es war genau die Zeit, wo die das erste Mal quasi auf Welttournee oder auf Promotour gingen mit diesem neuen Look.
Ja.
So. Und ich stand in dem Hyatt unten am Aufzug und rufe den Aufzug, und er kommt runter und die Tür geht auf und es steht in dem Aufzug komplett versammelt Metallica in diesem neuen Look und stehen da vor mir, und ich habe wirklich gedacht, mich trifft der Schlag. Ich habe gedacht, das war's jetzt, ich falle jetzt einfach tot um, ich kann jetzt auch nichts sagen oder sonst irgendwas. Und das war so ein Impact-Erlebnis für mich, so ein mit Stars, also eigentlich ein Boulevard-Erlebnis, würde man sagen. Aber es hat mich total umgewuchtet so. Und das stelle ich fest, dass ich glaube, dass dieses Erlebnis mich total geprägt hat in meinem Leben, oder viele dieser Erlebnisse, dass es immer so Role Models, würde man halt sagen, gab, wo man so gedacht hat, wo man selber noch nicht fertig war mit sich, so will ich mal sein, so ähnlich will ich sein. Du hast die alle kennengelernt. Ich habe, ich weiß nicht, wie viele Interviews du gegeben hast. Gegeben hast du auch, aber auch, gemacht hast, also geführt hast. Hast du selber auch so ein Erlebnis gehabt, wo du so einen Impact verspürt hast von, jetzt erlebe ich gerade in meinem Leben was wirklich komplett Besonderes? Oder war das durch dieses Musikjournalistenleben, hat sich das nur potenziert, bis halt irgendwann dann auch Michael Jackson war, aber die Metal-Bands waren auch schon geil. Also man kam quasi nicht in dieses Erlebnis, wie ich jetzt vor der Aufzugstür.
Erstaunlicherweise habe ich meine größten Helden, also sprich Depeche Mode, Robert Smith, The Cure, New Order, wen noch? Naja, Nick Cave natürlich.
Mhm.
Also die ich schon seit Anfang, Mitte der 80er gehört habe und wo ich da eben totaler Fan war, die habe ich alle erst an einem relativ späten Punkt getroffen. Also Depeche Mode habe ich das erste Mal 2001 interviewt, Robert Smith auch. Da war ich also schon ein Weilchen im Geschäft. Und trotzdem war ich vor diesen Begegnungen wahnsinnig aufgeregt. Also viel mehr als vor allen anderen Interviews, die ich mit Leuten geführt habe, deren Musik mir so nicht so viel bedeutet, sie als Menschen.
Ja.
Und da war ich dann deswegen so aufgeregt, weil ich Schiss hatte, dass aus irgendwelchen Gründen das Interview in die Binsen geht.
Ach so, ich dachte, dass sich Bild oder zerstört. Also, dass die
damit ist es dann zerstört. So, also,
damit ist es zerstört, okay.
Genau, also wenn. Es kann ja viele Gründe haben, so warum ein Interview nicht so gut läuft. Die haben einen schlechten Tag, ich stelle beschissene Fragen. Oder genau, wie du meinst, man hat da ja sowas reinprojiziert in all diesen Jahrzehnten. Und wenn dann sich rausstellen sollte, aus welchen Gründen auch immer, dass du ein vollkommen falsches Bild hattest und dass die irgendwie auch nicht nett sind, dann wüsste ich nicht, ob ich dann die Platten noch mit der gleichen Freude hören könnte. Und dann war es aber in all den genannten Fällen so, dass die noch viel cooler waren und noch viel netter und alles noch viel besser lief, als ich mir das erträumt hatte.
Aber
und
wie schön, oder?
Das ist halt super. Super schön. Also wenn ein Robert Smith nach einem einstündigen Interview so richtig fest umarmt und dann zu einem sagt, das war toll. Also ich meine, ich bin da wirklich so wochenlang mit einem Dauerstrahlen durch die Gegend gelaufen und da hatte ich eben auch wahnsinniges Glück, dass halt speziell diese Interviews, vor denen ich so Schiss hatte, dann so gut gelaufen sind durch die Bank.
Du hast ja, ich weiß nicht, ob es sogar mehrere Bücher gibt, aber zumindest eins kenne ich über Depeche Mode. Mhm. Und da ich wusste immer, dass du großer Fan bist von der Band, aber woher kommt dieses, ist das so ein Journalismus-Gen, das in dir, war da mehr der Journalist oder mehr der Fan, der quasi der alles wissen wollte über diese Band? Oder was hat sich's ergeben?
Es ist so eine Mischung aus beiden, glaube ich. Also als ich die Band das erste Mal interviewt habe, war ich ja schon 15 Jahre Fan und wusste sehr, sehr viel über die. Also ich wusste über die so viel, wie ich über mich selber weiß. Okay. Also komplett lückenlos. Und dieses Fundament, dass man eben so viel weiß, ist erstmal super für ein Interview, weil die können dir kaum Sachen erzählen, die du noch nicht weißt. Mhm. Theoretisch. Das heißt, du bist hier auf sehr, sehr sicherem Terrain. Auf der anderen Seite willst du dich natürlich als gestandener Musikjournalist nicht als Fan outen, sondern ja auch vernünftige Fragen stellen, vielleicht Dinge rauskriegen, die noch nicht alle wissen. Und dafür war es aber ganz gut, so diese Grundlage so als Hardcore-Fan zu haben und dann einfach mal die Sachen zu fragen, die mich privat interessieren. Und da kann man schwer davon ausgehen, dass die viele andere Fans auch interessieren. Und dass man dann halt so eine andere Ebene noch erreicht, über das bloße Journalistische hinaus. Auch noch so eine tiefere Ebene, weil man eben auch ganz groß gefühlt hat schon zu diesen Songs und sich ganz viel schon dazu gedacht hat. Und dann fragt man halt einfach mal so, ob das halbwegs plausibel ist, was man sich dazu gedacht hat. Und das macht dann ganz, ganz großen Spaß, wenn man als Journalist und Fan in Personalunion dahin geht und am Ende unterm Strich dann genau das bleibt, was man sich so ein bisschen erhofft hat.
Aber ist es nicht sogar noch auf der menschlichen Entwicklungsebene von einem selber, jetzt mal völlig losgelöst von diesem Beruf und dem Fansein, nicht eine tolle Erfahrung, dass man merkt, so seine Gefühlswelt und seine Bilder, die man da eben produziert hat, schon seit so langer Zeit, dass die stimmen? Also dass man so, das heißt es quasi, dass man selber auch stimmt?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich so weit gegangen bin, mir das explizit zu denken, aber du merkst natürlich so von innen heraus, dass
du bist da richtig zumindest,
ja,
oder?
Ja, genau. Also, dass auch in der Rückschau alles Sinn ergibt. So, dass man, ohne das zu wissen, irgendwie so auf der richtigen Fährte war. Und ne, mein Leben hätte sich in so viele andere Richtungen entwickeln können, wenn es diesen Erweckungsmoment mit Visage nicht gegeben hätte. Vielleicht, wenn ich auch in der Großstadt groß geworden wäre und eben nicht in Manching. So vieles hat sich daraus entwickelt, weil ich halt schon sehr früh anders aussah als die anderen Kids im Dorf und entsprechend auch meinen Platz erstmal finden musste und den dann auch verteidigen. Weil wenn man so ausschaut auf dem Dorf, weißt du selber, da wird nicht lang gefragt, da gibt es halt dann so als Ausdruck von Intoleranz und Barbarei direkt eine aufs Maul. Und das ist passiert. Und trotzdem möchte ich meine Kindheit und Jugend in manchen nicht missen. Aber ich habe eben schon sehr früh gelernt, für Dinge einzustehen, die mir wichtig sind. Und ich werde in dem Zusammenhang auch nie vergessen, was meine Eltern mal zu mir gesagt haben. Das war an dem Punkt, da hatten sie es wirklich nicht leicht mit mir. Also da sah ich, wie mein Vater gesagt hätte, du schaust da total verboten aus. Also wirklich halt so Goth, volles Rohr, auch mit Ketten und dann hatte ich so einen skelettierten Katzenschädel noch umhängen. Natürlich und war geschminkt und was weiß ich. Und es gab halt ganz viele Gerüchte im Dorf. Ich war ja auch noch Ministrant parallel. Und dann hieß es halt immer, der Kafka Markus, der klaut die Horstchen aus dem Tabernakel und der übernachtet auf dem Friedhof und gräbt Tote aus und die Katze um seinen Kopf, die hat er selber an der Kette hat er selber umgebracht. Und das wurde natürlich alles an meine Eltern rangetragen. Die sind bekannt wie bunte Hunde im Ort und waren in Vereinen, im Kirchenchor und so weiter. Die mussten sich das alles anhören und es gab viele Krisengespräche abends am Küchentisch und an irgendeinem Punkt, ich weiß nicht, ob es aus Verzweiflung war oder ob es aus Überzeugung war, hat mein Papa gesagt, so, nachdem ich mal wieder ein blaues Auge hatte nach einem Schwinger in der Dorfdisco, hat er gemeint, weißt Markus, mir gefällt auch nicht, wie du ausschaust und wie die Leute im Dorf reden, aber wenn du da so viel in Kauf nimmst dafür, dann scheint dir das irgendwie wichtig zu sein und dann wollen wir das dir nicht verbieten, sondern wir vertrauen dir, mach das, wie du denkst. Und das fand ich so groß von meinen Eltern. Mir hat ein bisschen geholfen, dass ich in der Schule relativ gut war. Wenn da die Noten gelitten hätten, andere Nummer, ich habe auch keinen Alkohol getrunken, nicht geraucht, Drogen sowieso nicht. Das sind Dinge, die haben meine Eltern sehr wohl zur Kenntnis genommen, aber trotzdem hatten die einen Sohn, der so aussieht, über den das ganze Dorf redet und haben es hingenommen und sogar gesagt, das ist erkannt, dass es mir wichtig zu sein scheint und dass ich deswegen nicht gegen sie mich so verhalte, sondern für mich. Und das war wirklich groß.
Aber das ist ja wirklich auch selten, oder? Dass man,
glaube ich auch,
dass das so abläuft, vor allem mit dieser, wie ich finde, wahnsinnig schönen Erkenntnis von deinem Vater, dass er sagt, wer so viel aushalten muss und das trotzdem macht, dem muss es was bedeuten. Also das finde ich schon stark.
Ja, total.
Jetzt habe ich dich viele Jahre später, jetzt machen wir einen Sprung, habe ich dich als DJ erlebt. Da war ich, ich glaube, es war in Ingolstadt tatsächlich.
Aha.
Und habe da quasi erst mitbekommen, dass du elektronische Musik auflegst und dass quasi eine, für mich eine andere Erzählung des Markus Kafka gab. So, das eine war der, sag jetzt mal, der Metal Man oder, und auch Goth und Depeche Mode habe ich immer mit dir verbunden. Dann dieser Moderator und dann dieser, ich wusste zwar, dass du schon immer aufgelegt hast, aber dass es so dieses Elektro-Ding war, das wusste ich nicht, habe ich irgendwie nicht mitgekriegt. Mhm. Und dann stand ich da und hatte einen guten Abend und hab dann so überlegt, ob das so für jemand, der so gestrickt ist wie du als Persönlichkeit, genau das Richtige ist, weil es nämlich die richtige Mischung ist aus in Musik sein können und trotzdem Performer sein. Also es geht um die Musik, aber ein bisschen auch um dich.
Ja.
Aber nicht zu viel.
Ja.
So. Ist das ein Eindruck, den du, wenn du das hörst, wenn ich jetzt das sage, dass du sagst, ja, so ähnlich empfinde ich es auch? Oder sagst du, nee, darüber mache ich mir gar keine Gedanken, ich mache das halt gern. Weil ich fand das total stimmig plötzlich. So.
Ja, also ich bin definitiv, ich mache das so gern, weil ich da in der Musik drin bin. Mhm. Ich bin mehr in der Musik drin, als ich performe. Also ich bin nicht der große Showman beim Auflegen. Ich tanze zwar selber so ein bisschen zu meiner
eigenen. Aber du hast ein Glück in deinen Augen, das ist mir aufgefallen, wenn du siehst, dass das funktioniert.
Ja, total. Also das macht.
Also das, du schaust dann so richtig, so wie mit 16. So.
Ja, weil, also ich meine, worüber legen wir beim Auflegen? es ist ja egal, ob man dann so Indie-Rock-DJ ist oder eben Techno-DJ, aber du spielst in einer sehr ordentlichen Lautstärke, so laut, wie du zu Hause nie machen kannst, spielst du dir erstmal deine eigenen Lieblingssongs vor. Und wenn dann andere Leute die auch noch gut finden, ja, was Schöneres gibt es ja gar nicht. Und das macht mich immer noch sehr, sehr glücklich und ich lege ja immer noch regelmäßig auf, bin aber ganz froh, dass ich das jetzt regelmäßig auch zusammen mit meiner Frau Babette mache. Die ist nämlich eine wahnsinnige Performerin, die kann wunderschön tanzen und das animiert die Leute auf eine Art und Weise, das hätte ich vorher gar nicht für möglich gehalten, wenn wir im Duo auftreten, ich dann eher so der Nerd, der dann so über den Player gebeugt ist und immer ewig lang überlegt, was er als nächstes spielt.
Echt, machst du?
Ja, ja.
Bist du?
Und also klar, also man will ja auch eine Geschichte erzählen und die Leute so ein bisschen an die Hand nehmen und ich finde das extrem wichtig, dass man nicht so ohne Sinn und Verstand einen Track nach dem anderen rausballert. Und meine Frau, die ist wirklich eine große Performerin und die unterstützt die Musik durch ihren Tanz auf genau richtige Art und Weise. Und na, wir legen dann halt Back-to-Back auf und wenn sie dann ihren Track spielt, dann tanze ich halt lang nicht so geil wie sie. Aber ich gebe mir halt auch Mühe.
Aber das ist bestimmt super.
Ja, wir haben ja damit angefangen, so mehr oder weniger im Lockdown, als wir halt nicht in Clubs spielen konnten, haben wir zu Hause dann aus unserem Wohnzimmer quasi Sets gespielt.
Die Markus und Babette Tanzshow gemacht.
Ja. Wir haben es richtig schick angezogen, hat sich meine Frau immer. Da gibt es ein Glasal dazu und dann hat sich innerhalb kürzester Zeit so eine Community gebildet, die uns da jedes Wochenende zugeschaut hat. Aber ja, auflegen möchte ich nicht missen. Also es ist natürlich so, dass es nicht mehr ganz so einfach ist, im Club die Primetime in Berlin von 4 bis 6 zu spielen. Da muss ich mich dann vorher schon hinlegen. Aber grundsätzlich bereitet mir das sehr viel Freude.
Ich habe vor kurzem mit DJ Hell, den ich schon lang kenne und gern mag,
ja.
Weißt du, was mich noch interessiert, also neben vielen anderen, die mich interessieren, aber was mich wirklich interessiert bei dir ist, hast du nie diesen, weil ich finde dich ja einen total guten Moderator, muss ich immer sagen.
Wirklich?
Ja, und du hast mir zum Beispiel, jetzt komme ich fast schon wieder zurück zu, was du für mich bedeutest mit diesem Billardkö in dem Schelling-Salon, komme ich zurück. Du hast mir nämlich was gelehrt, was ich dann auch durchgezogen habe, ist, dass man als guter Moderator immer gleich anfängt und gleich aufhört mit den gleichen Sätzen. Also dieses guten Abend allerseits und haben wir wieder was gelernt und so. Wann hast du das eigentlich, weißt du das noch, wann du das erfunden hast? Oder wann es dir aufgefallen ist? Wahrscheinlich ist es beim Machen passiert, oder?
Ja, es ist beim Machen passiert und das hat mir sehr schnell so eine gewisse Grundsicherheit beschert. Das ist ja da, also wenn man weiß, wie man anfängt und wie man aufhört,
hilft.
Dann muss er nur das dazwischen füllen.
Ja, nicht immer einfach, aber.
Ja, aber wenn man jetzt sagt, so der Anfang und das Ende ist das Wichtigste eigentlich so. Und das schon mal hat. Und dann ist der Rest, den kriegst du dann auch irgendwie hin. Und bei mir war es halt so, dass ich entsprechend geprägt war. Also ich fand zum Beispiel Herbert Fassbender fand ich immer gut als Fußballkommentator.
Legendär.
So, und von dem ist halt, ja gut, Namen allerseits.
Mhm.
Ohne das explizit mal gedacht zu haben, ich
hast
will jetzt
übernommen.
Klingen wie Herbert Fassbender, es ist sein Ding, übernehme ich 1:1. Das war, weil ich den so oft gehört habe, war das so in mir drin, dass diese Begrüßung ganz von selbst rauskam, sobald ich dann mal vor der Kamera stand. Ich glaube, ich habe bestimmt die ersten 20, 30 Sendungen noch was anderes gesagt. Aber irgendwann habe ich das mal gesagt, unterbewusst, mehr oder weniger, und habe dann in dem Moment festgestellt, so, das ist es. Damit fühle ich mich jetzt sehr wohl. Das war ein guter Anfang.
Mhm.
Und in diesem Sinne haben wir wieder was gelernt. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Das ist angelehnt an meinen Lateinlehrer Dr. Schilcher.
Warum habe ich das jetzt geahnt, dass es ein Lehrersatz ist?
Oder? Ja gut, haben wir wieder was gelernt.
Ja, aber trotzdem, hätte dein Vater sein können. Aber ich habe mir immer schon gedacht, das muss irgendwie so.
Dr. Schilcher, mein Lateinlehrer, und der hat es jetzt nicht wortwörtlich so, aber so sinngemäß immer gesagt, wenn er das Gefühl hatte am Ende einer Unterrichtsstunde, dass wir besonders gut aufgepasst und mitgemacht haben. Und
ich hatte einen Mathelehrer, der hat immer gesagt, wenn die Stunde aus war, du böse, böse Uhr, vertreibst mir meine liebsten Gäste.
Gut.
Das sage ich auch manchmal. Ja. Das würde ich jetzt nicht am Ende von der Fernsehsendung machen.
Nee, vielleicht nicht.
Aber ich war wirklich total froh, als der legendäre Schlusssatz von der Ringelstädter Show, Bayern wird nicht untergehen und wenn doch, erfahren Sie es hier als erstes.
Ja.
Der war von Michi Köppel, meinem Redakteur. Und der hat den erfunden und als ich den einmal gesagt habe, habe ich gewusst, der wird es immer sein.
Ja.
Also hätte er auch nur einmal sein können.
Mhm.
Aber es war genau wie du sagst, es ist total gut, wenn man in der Mitte hängt von so einer Sendung und weiß, zumindest der Schlusssatz wird gut sein.
Ja.
So. Aber es war, also Learning, also es war, ist passiert. Und den Satz vom Herrn Schilcher oder Dr., wie hieß er, Dr.?
Dr. Schilcher, ja.
Den hast du bewusst aber übernommen, oder?
Ja, ähnlich wie bei Herbert Fassbender. Ich habe den halt so oft gehört und der war wirklich mein absoluter Lieblingslehrer im Gymnasium. Ich habe auch Latein-Abitur dann gemacht, eigentlich nur seinetwegen. So, weil ich den halt so cool fand und weil wir uns so gut verstanden haben. Und ich glaube, der hat sich auch in meinem Unterbewusstsein verankert. Wenn man jemanden so gern mag und ich habe wirklich jede Lateinstunde, habe ich mich gefreut drauf, dann ja, war es irgendwie logisch, dass ich das dann irgendwann übernehme, weil es ja auch für eine Fernsehsendung so komplett Sinn ergibt. Wenn man dann noch diese leicht ironische Brechung hat, ja, was haben wir denn jetzt groß gelernt? Ich habe jetzt über Musik geredet. Also wenn ich das alles nicht erzählt hätte, dann würde das Leben auch weitergehen. Aber ne, ich habe mich dann irgendwann mal halt so, ja, ich habe Bildungsfernsehen gemacht, nur durch diesen letzten Satz.
Ja, hast du ja auch.
Bildungsfernsehen ist eigentlich aber keins wahr. Ich habe ja mal ein paar Jahre lang eine Fußballsendung moderiert, ja. bei Nitro, die Qualifikationsspiele, eine EM und WM. Mit Fußball kenne ich mich auch sehr, sehr gut aus. Und trotzdem war das aber für mich mit deutlich mehr, wie soll ich sagen, also du kannst mich für eine Musiksendung nachts um 3 wecken, vor eine Kamera stellen und ich mache die unfallfrei. Bei einer Fußballsendung, da habe ich wirklich gemerkt, wie viel Arbeit da drin steckt, wenn man das nicht schon sein ganzes Leben lang macht. Dann kriegt man erstmal so 200 Seiten dicke Dossiers mit Statistiken und ich habe mir in der Zeit dann auch wirklich alle europäischen Top-Ligen, sämtliche Spiele angeguckt und so und habe gemerkt, dass ich mich aber krass, viel, viel krasser vorbereiten muss auf eine Sendung, als ich das für eine Musiksendung machen muss.
Jetzt hast du es wirklich geschafft oder wir beide haben es geschafft, über deine Moderationstätigkeit in Sachen Fußball zu einem Schlussthema zu kommen, das ganz aktuell ist, nämlich du hast ein Buch geschrieben über den FC Bayern, beziehungsweise nicht über den FC Bayern, sondern wieder, also eigentlich hast du das gleiche gemacht, wie du es immer mit deinen Musikbüchern machst, nämlich du hast ein Fanbuch geschrieben über den FC Bayern.
Genau, wie es ist, also wie es speziell bei mir ist, Bayern-Fan zu sein.
Dazu erzähle ich dir meine zu diesem Thema Lieblingsanekdote von meinem lieben Freund Peter von den Sportfreunden.
Aha, auch Bayern-Fan?
Das ist Jahre her, vielleicht sogar schon 20 Jahre, da waren wir auf der Terrasse gelegen in der Sommernacht und er hat so verträumt in den Himmel geschaut und alle haben sich gedacht, seine damalige Freundin, jetzt Frau, war auch um die Wege, es kommt irgendein romantischer Moment für uns alle oder es geht um irgendwas. Und er hat schaut in den, und dann hat irgendjemand gesagt, Peter, was ist mit dir? Und dann hat er in den Himmel geschaut und hat gesagt, ich liebe den FC Bayern.
Das ist Romantik pur.
Genau.
Und Erotik
jetzt,
auch.
Jetzt frage ich mich, handelt es sich bei dir um ein ähnliches Verhältnis?
Ja, das ist genauso, ja, das heißt ja, FC Bayern, eine Liebeserklärung ist der Untertitel des Buchs und es ist wirklich so, niemand begleitet mich schon so lange in meinem Leben, meine Eltern mal ausgenommen, wie der FC Bayern, seit Kindheitstagen bin ich Fan und es ist wirklich eine Liebesbeziehung in guten wie in schlechten Zeiten. Man darf
viele
ja mit
gute
seinem
Zeiten.
Sehr, also mehr als bei allen Eben. Anderen Vereinen beim FC Bayern.
Das macht es ein bisschen leichter vielleicht.
Es macht es ein bisschen leichter, aber ich bin trotzdem kein Erfolgsfan. Aber klar, also mein Papa hat mich mit ins Stadion genommen und da war ich 7 und da war klar, wo die Reise hingeht und die hält bis heute an und ich habe so viele glückliche Momente mit diesem Verein gehabt, auch ein paar tragische, wie es halt immer so ist im Fußball und die habe ich jetzt alle mal aufgeschrieben und keins meiner Bücher ist mir so leicht von der Hand gegangen. Ich habe in 2 Monaten habe ich das runtergeschrieben, weil ich so viel erlebt habe in diesen letzten 50 Jahren mit diesem Verein. Es hätten locker 1000 Seiten werden können, jetzt sind es ein bisschen über 200. Aber ja, also Fußball ist halt generell neben der Musik die zweite große Liebe in meinem Leben.
Ja, und find, du hast echt einen super Zeitpunkt gewählt für dieses Buch, finde ich. Weil jetzt, auch wenn man kein Bayern-Fan ist und nicht schon seit 50 Jahren mit Liebe diesem Verein begegnet, sondern vielleicht auch mit anderen Gefühlen.
Ja, Hass.
Hass finde ich immer schwachsinnig.
Aber es ist der meistgehasste Verein.
Ja, aber das liegt, glaube ich, tatsächlich daran, dass er einfach der erfolgreichste ist.
Ja, klar.
gibt nicht so viel. Ich habe diese FC Hollywood Inside-Doku mir angeschaut,
oh ja, cool,
und dachte mir, naja, ein bisschen geliefert haben schon auch für dieses,
ja,
Image.
War immer was los, ja.
Muss man schon auch mal sagen. Aber ich finde, der Zeitpunkt ist so großartig für dieses Buch, weil jetzt, das, so sage ich mal, seit dieser Vincent Kompanie da ist, mhm, hat es so einen ganz anderen Sympathiewert, der FC Bayern, für alle, glaube ich.
Voll.
Also ich glaube wirklich, dass es kaum jemanden gibt jetzt gerade, der wirklich so aus dem Herzen heraus sagt, FC Bayern finde ich scheiße. Das
schwierig.
Wird gerade keiner machen.
Ja, nee, ist gerade schwieriger denn je. Weil es ist Zufall, dass das Buch jetzt kommt.
Aber es ist doch schön, es ist doch gut.
Es ist super, weil ich auch genau die Erfahrung gemacht habe, dass Vincent Kompany ist ein super Typ, auf den sich eigentlich alle einigen können, spätestens seit seinem Plädoyer gegen Rassismus. Dieser Viertelstunden-Monolog, den er da einfach mal gehalten hat, so aus der Hüfte. Es gibt keine Arschlochspieler da.
Ja.
Das war auch
mal
nicht immer
anders
der Fall. Ja. Und die spielen wahnsinnig schönen Fußball.
Stimmt alles.
Es stimmt einfach alles. Und ja, insofern bin ich als Bayern-Fan natürlich im Moment in einer äußerst glücklichen Stimmung, Verfassung.
Und ich war in einer äußerst glücklichen Situation, dass du da warst, mein Lieber.
Oh ja, das kann ich nur zurückgeben. Ja, voll, danke.
Und vielen Dank, und ich freue mich auf alles, was du weitermachst und schreibst und erzählst, und auf bald.
Ja, hoffentlich. Wir kennen uns jetzt schon eine Weile, und ich glaube, das geht auch lang so weiter.
Schölling-Salon.
Schölling-Salon. Mein Kühl.